Das Reich Gottes demonstrieren ist der Titel der Predigt heute. Wir haben ja dieses Motiv, Kopf im Himmel, Füße auf dem Boden, Hände bei den Menschen, Herz und Hand. Herz und Hand bei den Menschen. Genau. Und ich möchte mit euch heute einsteigen in dieses Thema, das Reich Gottes erwarten und den Menschen das Reich Gottes bringen. Wir schauen einmal in Lukas 10 hinein. Da haben wir die Bibelstelle. Kontext: Jesus sendet 72 Jünger aus. Jesus sendet seine Jünger aus. Und sein Auftrag ist: heilt die Kranken, die dort sind, und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Das Reich, oder eine andere Bibelstelle sagt: heilt die Kranken dort und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Wer hat schon einmal für jemanden gebetet? Super. Wer hat schon mal für jemanden gebetet und es ist nichts passiert? Super. Wer hat schon mal für jemanden gebetet und es ist was passiert? Super. Hey, cool. Ich glaube, eine Herausforderung unserer Zeit ist es, dass wir in einer Zeit, in einer Ära leben, in der Rationalität über alles andere gestellt wird. In der der gesunde Menschenverstand den Stellenwert einnimmt. Ich bin ganz frech und sage, der vielleicht Gott zusteht. Das ist eine Falle, in die ich übrigens auch immer wieder mal hineintappe. Den gesunden Menschenverstand, die Rationalität auf einen ganz hohen Sockel zu stellen. Und ich erlebe gerade eine Zeit, in der meine Rationalität mir aus verschiedenen Gründen ein bisschen flöten gegangen ist. Und ich habe das Gefühl, damit disqualifiziere ich mich selber. Weil unsere Gesellschaft der Rationalität einen Stand zuordnet, der eigentlich Gott gebührt. Wir glauben, alles erklären können zu müssen. Wir meinen aber auch, und ich glaube, das liegt eigentlich hinter der Rationalität, wir meinen, alles kontrollieren zu müssen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem dahinter. Wir meinen, alles kontrollieren zu müssen. Wir meinen, alles in der Hand halten zu müssen, über alles bestimmen zu müssen. Und das fängt ja in der Bibel schon am Anfang von Genesis gar nicht so gut an, wo die Leute meinen, was mit kontrollieren zu müssen. Es fällt uns, glaube ich, deshalb schwer, als Gesamtchristenheit, sage ich mal, diesem Bereich von Zeichen und Wundern einen Raum zu geben und den Leuten zu sagen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die allermeisten Christen stellen sich doch ein bisschen auf die andere Seite und reduzieren es auf die Verkündung von: Jesus möchte, dass du ihm sein Leben gibst und dann vergibt er dir deine Sünden und du kommst in den Himmel. Halleluja. Das, als wäre das nichts Übernatürliches, das stimmt. Aber es fühlt sich ein bisschen risikofreier an, oder? Weil das ist etwas, das siehst du nicht so wirklich. Das ist eher was, was im Inneren passiert. Und den Rest erledigt der Herr irgendwann mal im Jenseits. Fertig, abgehakt. Wenn ich aber in Lukas 10 hineinschaue, sehe ich, dass Jesus den Jüngern einen Auftrag gegeben hat, der über das Verkünden mündlich hinausgeht. Nämlich er hat ihnen den Auftrag gegeben, ihnen was zu erzählen und dann zu demonstrieren, was es bedeutet. Das, was die Jünger erzählen, von Jesus auch zu beweisen und zu zeigen und damit auch Gottes Güte zu zeigen. Damit zu zeigen, das, worauf ihr wartet, wonach ihr euch sehnt, es kommt zu euch. Es kommt euch nahe. Nicht ihr müsst euch nähern, nicht ihr müsst euch auf den Weg machen, sondern der Herr in seiner Güte bringt sein Reich zu euch. Und durch wen er tut's? Durch die Jünger. Ich habe noch eine zweite Bibelstelle für euch, und zwar Apostelgeschichte 14, Vers 3. Trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch eine längere Zeit in Ikonion. Unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie reden. Sie erzählen, was sie erlebt haben, wovon sie überzeugt sind. Sie vertrauten auf seine Hilfe und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. Und diese Bibelstelle, die lieb ich ganz besonders, weil es A zeigt, es betraf nicht nur die direkten Jünger Jesu, nicht nur sie hatten den Auftrag zu erzählen und zu demonstrieren, sondern alle weiteren, die sich in Christi Nachfolge stellten, hatten den gleichen Auftrag, nämlich zu verkündigen, zu erzählen. Und der Herr bestätigte das, was sie erzählt haben, das, was sie an Überzeugung herausgetragen haben, hat er bestätigt, indem er Wunder geschehen ließ und außergewöhnliche Dinge. Durch wen? Durch sie. Verkündigt, dass das Reich sich euch nähert. In beiden Texten gehen Handlung und Bekenntnis Hand in Hand. Es ist sowohl das Erzählen von dem, was Jesus getan hat, als auch die Überzeugung wirklich ins Leben hinein zu zeigen. Und das Coole ist einfach dabei, dass das Reich Gottes nicht nur eine Botschaft über die Zukunft ist. Es ist nicht ein Vertrösten auf irgendwann, sondern die gute Nachricht ist, das Reich Gottes ist bereits hereingebrochen. Wenn wir den Leuten die gute Nachricht erzählen, dann erzählen wir ihnen nicht, du kommst unter Umständen in 30 Jahren mal in den Himmel. Das sicherlich auch. Aber die gute Nachricht ist, du kommst in den Himmel und hast das Ticket jetzt schon in der Hand und du kriegst das Erbe jetzt schon ausgezahlt. Es ist kein Vertrösten auf irgendwann, sondern es ist dieses Zeigen, Gott zeigt sich heute und hier und jetzt. Er meint es hier und jetzt gut mit dir. Er möchte dir im Hier und Jetzt begegnen. Und das Herausfordernde ist, Paulus und Barnabas, da steht das Wort trotzdem am Anfang dieses Verses, dem vorausgeht, dass die dort Zeichen und Wunder erlebt haben, aber die haben dort auch ganz schön viel Mist erlebt. Paulus ist dort gesteinigt worden. Und zwar so sehr, dass seine Steiniger gedacht haben, der ist tot, den können wir liegen lassen, komm, wir ziehen weiter. Und dann stellten sich seine anderen Geschwister um ihn und er hat wieder Kraft bekommen. Auch er erlebt die Kraft Gottes an sich. Spannende Geschichte, oder? Die wollten den dringend an den Kragen, weil sie sie als Gefahr empfanden. Und warum als Gefahr? Weil ihre Botschaft Auswirkungen auf das Hier und Jetzt hatte. Weil ihre Botschaft nicht einfach nur ein Hirngespinst war, irgendwas Religiöses, was wieder verpuffte, was für irgendwann mal in ferner Zukunft galt, sondern weil ihre Botschaft die Realität des Hier und Jetzt beeinflusste. Weil es aufgerüttelt hat. Weil es was mit der Gesellschaft gemacht hat, wenn jemand, der eigentlich aussätzig ist und aus der Gesellschaft verbannt wird, wieder in die Gesellschaft hinein darf plötzlich, ohne dass sie gesagt hätten, das ist jetzt okay. Oder wenn jemand, von dem sie denken, der muss in einer ganz schlimmen Sündentradition verankert sein, plötzlich wieder sehen kann. Und sie sich denken, wie kann das sein? Gott hat den doch gestraft. Warum darf der wieder sehen? Unfair, genau. Es hat Auswirkungen auf die Gesellschaft. Es hat Auswirkungen, es rüttelt die Leute auf. Und darüber hinausgehend hat es Auswirkungen auch im Umgang zum Beispiel mit Herren und Sklaven. Also es hat auch kulturelle Auswirkungen, es hat strukturelle Auswirkungen. Und das müssen wir mal so sacken lassen. Das Reich Gottes kommt und es bricht, kommt den Menschen nahe und es beginnt Raum und Zeit zu verändern. So sehr, dass das Christentum die größte Religion ist. Überlegt mal, was für ein Sauerteig. Wow. Und durch wen geschieht es? Durch Jesu Nachfolger. Durch wen geschieht es?
Durch die Apostel.
Durch die besonders Gesalbten. Nee, es geschieht durch diejenigen, die sich Jesus hinhalten und sagen, hier bin ich, sende mich. Es geschieht durch diejenigen, die sich von Jesus senden lassen. Ich bin mir sicher, dass Jesus zusätzlich zu diesen 72 Leuten immer eine Menge Leute um sich herum hatte, die einfach mal nur gucken wollten. Die ihm geglaubt haben, die von ihm fasziniert waren, die gesehen haben, was er getan hat. Aber wer erlebte seine Kraft? Wer hat es weitergetragen, dass das Reich Gottes hereingebrochen ist? Die sich von ihm haben senden lassen. Die sich von ihm haben herausfordern lassen, loszuziehen. Und es gibt ja mindestens eine Geschichte, in der sie zurückkommen, völlig geflasht sind und sagen, das hat funktioniert. Überleg dir das mal, Jesus. Das hat ja tatsächlich geklappt. Das ist so witzig, weil damit kann ich mich identifizieren mit diesen Leuten. John Wimber, der Mitbegründer der Vineyard-Bewegung, hat gesagt, auf Englisch, Faith is spelled R-I-S-K. Übersetzt würde das heißen, Glaube buchstabiert sich R-I-S-I-K-O. Risiko. Glaube buchstabiert sich Risiko. Glaube zeigt sich im Tun. Und wisst ihr, die Herausforderung ist, sich immer wieder herausfordern zu lassen. Sich immer wieder auch losschicken zu lassen, senden zu lassen. Sich ein bisschen herauskitzeln zu lassen. Ich habe schon so viel mit Gott erlebt. Ich habe schon so spannende, wunderbare Sachen mit Gott erlebt. Und trotzdem komme ich immer wieder an diesen Punkt, wo ich sagen muss, ich kratze jetzt mal all meine Buchstaben zusammen, damit ich dieses Wort buchstabieren kann. Wo ist mein R? Wo ist mein I? Wo ist mein S? Genau, ich kaufe ein R. Ich komme immer wieder an diesen Punkt, wo ich sagen muss, und ich stelle mich im Glauben da drauf. Apostelgeschichte. Sie vertrauten auf seine Hilfe. Was haben sie getan? Sie haben nicht auf ihr eigenes Können geschaut. Paulus ist da ziemlich klar, dass er nicht viel von sich selber hält. Kann ich mich auch gut mit identifizieren. Ich kann mich aber mit Petrus identifizieren, der voll viel von sich selber hält. Jedenfalls, sie vertrauten auf seine Hilfe. Ich möchte immer wieder darauf vertrauen, dass er derjenige ist, der mich losschickt und dass er derjenige ist, auf den ich meinen Glauben stellen möchte. Und es ist ein Risiko. Und ich habe schon erlebt, dass ich für Menschen bete und es tut sich nichts. Kommt vor. Und trotzdem möchte ich immer wieder sagen, lass es uns doch tun, lasst uns doch das Zeug tun. John Wimber sprach von doing the stuff. Das einfach das Zeug machen, was wir in der Bibel sehen. Lasst es uns doch gemeinsam tun. Und wisst ihr, ich möchte noch einmal betonen, das ist nicht für irgendeine Elite was. Jesus zu verkündigen und das Reich Gottes zu demonstrieren, ist nicht für jemanden, der extra besonders speziell gesalbt ist, sondern es ist Teil der Identität eines Jesus-Nachfolgers. Jeder von uns hat ein Anrecht auf den Heiligen Geist. Jeder von uns ist Miterbe des Heiligen Geistes. Jeder von uns wird von Gott eingeladen, sich senden zu lassen. Ist das nicht cool? Ich finde es immer wieder herausfordernd, weil ich mich überwinden muss. Gott sagt zu mir, du bist Gesandte. Er spricht über uns aus, dass wir Gesandte an Christi Stadt sind. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Also wir dürfen handeln, als wären wir Jesus. Wir dürfen sprechen und demonstrieren, als wären wir Jesus. Diesen Wert spricht Gott uns zu. Die Herausforderung ist, dass ich mich überwinden muss. Weil es Momente gibt, wo ich denke, heute habe ich so sehr verkackt. Das wird nichts. Durch mich soll der Heilige Geist wirken. Ich habe heute einen schlechten Tag. Da kann er ja gar nicht wirken. Kennt ihr diese Gedanken? Und dann diese Herausforderung, es geht gar nicht um meine Kraft. Es geht gar nicht um mein Vermögen. Es geht gar nicht um mein Denkvermögen. Es geht nicht darum, was ich an Kraft habe. Es geht nicht darum, was ich habe, wer ich bin, was ich kann, sondern es geht darum, dass Christus in mir leben möchte, dass er durch mich wirken möchte und dass er es ist, der es tut. Durch seine Hilfe geschahen Zeichen und Wunder. Er ist es, der was tun möchte. Zu dem Zeitpunkt, wo er es geplant hat, zu dem Zeitpunkt, wo er es machen möchte. Und manchmal werde ich sicherlich dabei frustriert und herausgefordert, wenn ich denke, hoch, heute würde ich mal gern Wunder erleben. Und es passiert nichts. Und manchmal überrascht mich Gott, weil ich mit gar nichts rechne. Und dann bumm, habe ich keine Antwort zu. Es gibt verschiedene Faktoren, die da sicherlich mit reinspielen. Glaube hat sicherlich einen Faktor. Und trotzdem möchte ich sagen, es ist nicht der einzige Faktor. Ich weigere mich, einer Theologie nachzufolgen, die sagt, du musst nur genug glauben. Weil das macht sie mich von meinem Vermögen abhängig. Mein Gott ist größer. Gott sei Dank. Ist größer als mein Glaubensvermögen. Und ich sage das Ganze, weil ich euch dazu ermutigen möchte und sagen möchte, Gebet, Heilungsgebet, ich nenne es mal ganz grob Wundertätigkeit, das Erwarten, dass das Reich Gottes wirklich real wird, das ist nichts, was ein Spezialauftrag für Superchristen ist, sondern es ist etwas, was für uns alle ein Auftrag ist, für dich und für mich. Und in der Vineyard sind wir überzeugt, everyone gets to play, selbst die Kids. Unsere Kinder, für die ist es völlig normal, dass sie füreinander beten. Die Mädels, die sind Spezialisten darin, füreinander zu beten, wenn sie sich irgendwie wehgetan haben oder Bauchweh oder Erkältung oder was auch immer. Dafür muss ich sie gar nicht auffordern, sondern das machen sie einfach. Jeder kann mitspielen. Und unser Verständnis ist, auch das ist jetzt nochmal ein Zitat, wir sind, ich zitiere es mal auf Englisch und ich übersetze es euch dann auf Deutsch, wir sind ordinary people doing extraordinary things by the Spirit. Wir sind gewöhnliche Menschen, die außergewöhnliche Dinge tun. Durch wen? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Können wir das nochmal versacken lassen? Wir sind gewöhnliche Menschen. Ich habe heute schon Streit gehabt, habe mich heute schon geärgert, ich habe heute schon gestunken, mich hat's heute schon gejuckt, ich hatte heute schon keinen Bock mehr. Ich habe heute genölt. Ich habe mich heute aber auch gefreut. Ich habe heute einen wunderbaren Kaffee getrunken. Ich habe mich in die Sonne gelegt. Ich habe mit den Nachbarn geschnackt. Ich habe ganz gewöhnliche Dinge getan. Warum? Weil ich ein stinknormaler Mensch bin. Ich sehe nicht so aus, ist mir völlig bewusst. Aber ich glaube, ich bin hier die Normalste von allen. Und es tut richtig gut, normal zu sein. I love it. Wir sind ganz gewöhnliche Leute, die außergewöhnliche Dinge tun. Ich habe schon erlebt, wie Gott Wunden vor meinen Augen geschlossen hat. Du warst da, es war deine Wunde. Ich habe schon erlebt, dass Gott einen Engel geschickt hat, um mich vor dem Tod zu bewahren. Ich habe erlebt, dass Gott ein dick vereitertes Auge meines Kindes in Sekunden abschwellen hat lassen und der Eiter war weg. Ich habe die Augen zugemacht, mach sie wieder auf und es ist normal. Solche Dinge habe ich erlebt. Nicht, weil ich außergewöhnlich wäre, sondern weil ich gewöhnlich bin und außergewöhnliche Dinge erleben kann durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Kraft des Heiligen Geistes, die dir und dir und dir und dir und dir zusteht, wenn du Gottes Kind sein willst. Wenn du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, er kommt in mein Leben hinein und du Jesus übernimmst die Herrschaft über mein Leben, dann hast du ein Anrecht auf den Heiligen Geist als sein Erbe. Der Heilige Geist ist dir von Jesus versprochen und er ist es, der wirkt und er ist es, der die gute Botschaft uns hinaustragen lässt. Und wir wollen das jetzt zusammen üben. Wir fokussieren uns jetzt heute auf das Fünf-Schritte-Gebet. Das ist so ein Vineyard-Ding. Und ich möchte noch mal ganz an dieser Stelle sagen, es ist keine Zauberformel. Wir brauchen keine Zauberformel, weil wir den Heiligen Geist haben. Es ist ein Werkzeug. Und wir wollen in 2 Wochen ja ein Outreach mit Erich und Konsorten machen. Wir werden zusammen auf den Pariser Platz gehen. Oho! Das ist direkt neben dem Liverpooler Platz. Der Liverpooler Platz ist an diesem Tag voll. Da ist Wochenmarkt. Auch super. Da sind genug Leute, die was haben. Und da ist es praktisch, wenn man so eine ganz genaue Anleitung hat, wenn man sagt, ich weiß nicht so genau, wie das geht, dann üben wir das jetzt zusammen. Wir üben jetzt nicht nur, also das üben wir wann anders mit Erich zusammen, was wir sagen, sondern wir üben, heute geht's ja, Thema der Predigt, das Demonstrieren des Reiches Gottes. Die gute Botschaft ist greifbar, ist erlebbar, ist sehbar. Daran glaube ich. Und das Coole ist, wir können es ganz entspannt machen. Geht nicht um uns, geht nicht um dich, um mich, sondern es geht darum, der Heilige Geist möchte was tun. Davon bin ich überzeugt. Wir sind hier so viele Leute. Ich bin überzeugt davon, dass der Heilige Geist hier ist, dass er das vorbereitet hat und dass er wirken möchte. Sind wir damit einverstanden? Yes. Sehr schön. Dann möchte ich jetzt einmal erklären, wie das Fünf-Schritte-Gebet geht. Und danach stellen wir uns in Grüppchen zusammen und üben das. Schritt numero uno. Ein Interview. Das erste ist, wir wenden uns jemandem zu. Gott hat sich den Menschen zugewendet. Die gute Botschaft ist, das Reich kommt dir nahe. Für dich bin ich da. Für dich bin ich Christus. In mir die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Frage ist, was brauchst du? Was bedrückt dich? Was tut dir weh? Wo hast du Schmerzen? Wofür darf ich beten? Und dann hören wir zu, was die Person sagt. Wir fordern die Person nicht auf, einen langen Roman zu halten, weil wir machen keine Seelsorge in dem Sinne. Ganz präzise und konkret. Wofür darf ich beten? Wenn die ins Reden kommen, gibt's immer einen Punkt, wo man sagen kann, hey, ich würde jetzt wirklich gerne beten, weil es geht hier nicht um eine Seelsorge. Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei? Wir versuchen eine Diagnose zu stellen, wenn es um Heilung geht zum Beispiel oder aber auch, wenn es um seelische Sachen geht. Herauszufinden, wo könnte das herkommen? Denn wir wollen im besten Fall nicht nur ein Symptom irgendwie besänftigen, sondern im allerbesten Fall würden wir gerne an die Wurzel. Ich habe gestern fast eine Stunde Disteln ausgestochen. Man muss aufpassen, dass sie nicht oben abbrechen, weil dann kommt das wieder. Im allerbesten Fall wollen wir an die Wurzel ran. Und da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Wir wollen immer auf den Heiligen Geist hören. Wenn wir das tun, dann geht es darum, Heiliger Geist, was willst du denn tun? Zeig's mir doch. Schritt Nummer drei, wir beten. Und zwar beten wir genau, konkret, präzise. Wir beten nicht ausufernd. Wir müssen nicht in diesem Gebet die gesamte Weltgeschichte nochmal bewegen. Sondern ich vertraue darauf, wenn Jesus gesagt hat, sie und diese Leute gesehen haben, oder wenn Petrus gesagt hat, Kohle habe ich nicht, steh auf, geh, dass das auch mal reichen kann. Also wir wollen die Leute nicht belabern, sondern wir wollen präzise beten. Deshalb ist es wichtig, den Heiligen Geist vorher zu hören. Wir wollen dabei ruhig sein, also im Sinne von, wir sind da. Ich mag es nicht gerne, angebrüllt zu werden. Also da verliert man mich. Ich bin ziemlich gehörempfindlich. Ich mag es nicht, wenn ich überfordert werde, wenn Leute mich drücken oder irgendwie sowas. Wir wollen respektvoll und ruhig mit den Leuten umgehen. Wir wollen im Vertrauen auf den Heiligen Geist dieses Gebet aussprechen. Hand in Hand, ich fand dieses Handsymbol da schön. Hand in Hand mit Jesus machen wir das. Hand in Hand mit dem Heiligen Geist. Und wenn wir füreinander beten oder wenn wir für Menschen beten, wir beten immer mit offenen Augen. Warum? Weil wir sehen wollen, was Gott tut. Vielleicht steht dann eine Person gegenüber und sie fängt an zu weinen. Dann kann man darauf reagieren. Vielleicht fängt eine Person an, irgendwie mit den Augen zu flattern oder sonst was. An der Stelle die Erklärung nochmal dazu, weil es auch manchmal im Gottesdienst passiert. Wenn wir hier irgendwelche Symptomatiken während eines Gebets oder während einer Anbetungszeit zeigen, dann ist das nicht einfach nur eine Hysterie. Manchmal vielleicht schon. Könnte sein. Aber es kann richtig durchaus gut sein, dass es ein körperliches Reagieren auf die Kraft des Heiligen Geistes ist. Ich habe einmal Gott so krass erlebt und ich habe gedacht, ich sterbe gleich. Also wenn es jetzt noch ein Schippchen mehr ist, dann zerfetzt es mich. Weil die Kraft Gottes einfach auch stark ist und jeder anders darauf reagiert. Sei es durch Weinen, sei es durch Zittern. Manche legt's auch hin. Auch da Augen auf. Es ist nicht so nett, wenn man für jemanden betet und er macht Plumps. Es ist immer ganz schön, wenn man da reagieren kann. Schritt Nummer vier. Wir fragen nochmal nach. Was ist bei dir, was passiert gerade bei dir? Tut sich was? Spürst du was? hat Schmerz sich zum Beispiel verändert? Es gibt da so eine Schmerzskala von 1 bis 10. Wir können am Anfang fragen, du hast gerade Schmerzen, okay, möchte ich gerne dafür beten. Wo ist dein Schmerz gerade? Ah, heute bei so einer 8, okay, ich bete dafür. Wo ist dein Schmerz jetzt? Oh, vielleicht bei einer 6. Hey, lass mich doch nochmal für dich beten. Er hat sich um 2 Punkte verbessert, der Heilige Geist ist dran, darf ich nochmal? Also einfach nochmal darauf eingehen, was bei der Person gerade geschieht. Schritt Nummer 5, Abschluss. Das ist kein Vertragsabschluss, sondern wir danken Gott. Wir danken Gott für diese Begegnung, wir danken Gott für das, was er getan hat. Und wenn sich nichts getan hat, dann danken wir Gott dafür, dass er diese Person sieht, dass er diese Person liebt, dass er sich ihr zuwenden möchte. Eventuell kann es sein, dass man eine Empfehlung ausspricht. Vielleicht sagt der Heilige Geist, hey, diese Person hat genau diesen Schmerz, weil sie viel sitzt. Dann einfach vielleicht die Empfehlung, manchmal sieht man es Leuten, ja, auch schlanke Leute können viel sitzen. Na, dass man den Eindruck hat, der Heilige Geist sagt, mach doch mal das. Dass man sagt, hey, ich habe den Eindruck, Gott sagt Folgendes. Kann manchmal sein. Aber auch wirklich dann einen Schritt zurückgehen und zu sagen, es ist manchmal die Herausforderung zu erkennen, wo Jesus sagt, jetzt ist gut. Darauf zu vertrauen, es ist sein Werk. Ich habe überhaupt keinen Leistungsdruck. Muss da nicht zum Vertragsabschluss kommen, sondern Gott bleibt am Ball. Es ist sein Ding. Ich stelle mich nur zur Verfügung. Ich lasse mich senden. Ich habe schon gesagt, wir wollen das gerne miteinander üben. Was wir jetzt gleich machen ist, ich bete gleich und dann könnt ihr in euren Gruppen gucken, wer möchte Gebet und wer hat ein Anliegen dabei und die anderen dürfen üben und dann kann man ja auch gleich mitlernen. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du echt bist, dass du real bist, dass du immer noch heute derselbe bist und dass die gute Nachricht ist, dass du dich uns zuwendest, dass du uns nahe kommst und dass wir auf dich vertrauen dürfen. So bete ich, Heiliger Geist, jetzt an Pfingsten in guter Vineyard-Tradition, komm und tu, was dir gefällt. Komm und wirke du unter uns, an uns, mit uns, durch uns. Amen.